Hört ihr mich jetzt? Wunderbar. Guten Morgen. Spuren hinterlassen. Ein Footprint in der Geschichte. Wer will das nicht? Schon eine schöne Idee. Und mit Footprint meine ich jetzt nicht das, was in aller Munde ist, den CO2-Footprint, sondern wirklich so ein Zeichen, ein Wendepunkt, ein Stück zum Festhalten für andere. Aber wie kann ich das machen? Ich bin ja kein Astronaut. So ein Fußabdruck, das ist schon eine Sache. Und deswegen habe ich gedacht, gucken wir uns doch einfach mal eine ja eigentlich relativ coole Geschichte, eine Story aus der Bibel an, das Buch Esther. Das ist eine ganz alte Geschichte, 483 vor Christi. Wie sah die Welt damals aus? Die Israeliten waren teilweise noch in der Verbannung, von Babylonien übrig geblieben, in das Reich der Meder und Perser. König Xerxes herrschte, der König, der Sohn von Darius. Und was war das für ein Reich? 127 Provinzen. Wahnsinn. Also ich habe mal versucht, in Google einen Weg von Äthiopien nach Indien zu finden. Google kann das nicht. Irgendwo in den Bergen bei Pakistan sind zu viele Grenzen und was weiß ich was. Es geht nicht. Xerxes konnte das. Der war möglich. Susa, eine riesige Stadt im heutigen Irak, war das Zentrum der Welt. Und wer geschichtlich bewandert ist, der kennt vielleicht 480 vor Christus die Schlacht von Salamis. Da haben die Griechen angefangen, die Perser zu vertreiben. Aber das dauerte noch 10 Jahre oder Jahrzehnte. Jetzt gerade war ein Aufstand in Ägypten niedergeschlagen worden und Xerxes war auf der Höhepunkt der Macht. Und das war ein Fest, ein Grund zum Feiern. Wir haben es gerade gehört aus der Zeitung, wie die Macht ausgestellt wurde. Ein halbes Jahr haben die gefeiert mit den Oberen. Und dann dürfen eine Woche lang die ganzen Bewohner feiern. Meine Güte, Alabastersäulen, Vorhänge, Purpur, Silber, Gold, Polsterbetten für das Gemeindevolk auf kostbaren Fußböden. Yes, we can. Ich denke mal, das war die Aussage, die dabei rauskommen sollte. Und damit das Volk das nicht nur hörte und las, hat man auch gefeiert. Jeder sollte verinnerlichen, Susa beherrscht die historisch bekannte Welt. Ja, und habt ihr jetzt gelesen bzw. gehört, was Gott in dieser Welt tut? Wo er vorkommt? Habt ihr nicht gehört? Eine scheinbar gottlose Welt. König Xerxes herrscht ja. So war die Welt damals. Oder wie ist sie heute? Also wenn ich heute in die Zeitung gucke, dann sehe ich eigentlich auch eine scheinbar gottlose Welt. Der mächtigen Staatsmänner, der mächtigen Konzernleiter, der News- und Fakes-Posaunen, der Leads, der Heroes, Prinzen, Prinzessinnen. Aber lese ich von Gott auf Seite 1 der Zeitung? Ehrlich, ganz selten. Und wie soll ich dann einen Fußabdruck setzen? Das ist schon schwer. Die Bürger von Susa einen Fußabdruck setzen, wenn Xerxes so feiert? Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Bevor wir weitermachen, würde ich gerne einmal innehalten und über das Buch Esther nachdenken. Das ist ein sehr spezielles Buch. Luther und auch viele Kirchenväter haben überlegt, ob es überhaupt in den Kanon gehört und ob sie es überhaupt reinputen sollen. Es gibt Bibelabschriften ohne dieses Buch. Warum? Gott kommt gar nicht vor. Ein Buch, es geht keiner übers Wasser. Die Geschichte ist eher ein Krimi. Es entstehen Feiertage, die Gott gar nicht angesetzt hat. Was ist da los? Wofür ist so ein Buch in der Bibel ohne Gott? Ich bin überzeugt, dass Gott hier mal einen anderen Weg gegangen ist, um sich zu offenbaren. Er hat einen Lyriker, einen wirklich bewanderten Menschen gefunden, der diese Geschichte, die historische Geschichte, mal als Poesie bringt. Und damit schreibt er 80% des Inhaltes zwischen den Zeilen. Wir sollen es selber entdecken. Glaube aus Erfahrung, nicht übernommen, weil es da steht. Und das wirkt vielleicht viel mehr. Vielleicht finden wir Ratschläge, die wir gar nicht gelesen haben, sondern auf die wir selber gekommen sind. Weil vorgesetzte Ratschläge, das wissen wir alle, gehen schnell in Vergessenheit. Wir können gespannt sein, wie das wirkt. In der griechischen Bibel, die wir in den Apokryphen finden, gibt es die erste Geschichte auch nochmal. Da gibt es Träume, Offenbarungen, da wird gebetet und gefastet. Aber in der Version, die wir in unserer Bibel haben, ist das alles nicht. Und ich glaube, deswegen müssen wir besonders darauf aufpassen, wie Gott in so einem Text vorkommt, wie Hefe im Backteig, den wir ja auch nicht sehen. Ja, es gibt noch viele andere Themen im Buch Esther, die ich jetzt nicht ansprechen möchte. Vorhersehung, Treue, Prophetisches. Ich habe vieles von dem, weil ich ja kein ausgebildeter Prediger bin, natürlich aus anderen Predigten mitgenommen, aus dem Internet geguckt. Sehr viel von der Langen Steinbacher Höhe, von Andreas Schäfer, damit ihr einfach wisst, woher auch viele Ideen kommen. Und dann habe ich überlegt, wie wir jetzt es hinkriegen, einen Fußabdruck zu hinterlassen. Denn das ist ja eigentlich das Ziel. Aber bevor wir dahin kommen, wollen wir in der Geschichte weitergucken und vielleicht nochmal uns beschreiben lassen, wie die Welt so war. Denn wir kommen jetzt zu dem schwierigen Teil. Also ich finde ein Lied von der ERV sehr schön, Banküberfall, da singen sie, das Böse ist immer und überall. Da ist es sehr lustig gemacht. In der Geschichte, die der Samuel vorliest, ist es ein bisschen anders.
Erster Minister Haman. Einige Zeit später erhob König Xerxes Haman, den Sohn von Hammedata, einen Nachkommen von Agag, zu seinem ersten Minister. Alle königlichen Beamten in der Torhalle des Palastbezirks knieten vor Haman nieder und beugten sich tief vor ihm, wie der König es befohlen hatte. Danach sagte er zum König: Es gibt ein Volk in deinem Reich, das über alle Provinzen zerstreut lebt und sich von den anderen Völkern absondert. Seine Bräuche sind anders als die aller anderen Völker und die königlichen Gesetze befolgt es nicht. Das kann sich der König nicht bieten lassen. Wenn der König einverstanden ist, soll der Befehl erlassen werden, sie zu töten. Ich werde dann in der Lage sein, den Verwaltern der Staatskasse 10.000 Zentner Silber auszuhändigen. Der König zog seinen Siegelring vom Finger, gab ihn Haman und sagte zu ihm: Ihr Silber überlasse ich dir und mit ihnen selbst kannst du machen, was du willst. Auf Anordnung des Königs machten sich die Kuriere eiligst auf den Weg. Auch im Palastbezirk von Susa wurde der Erlass bekannt gemacht. Darauf ließen sich der König und Haman zu einem Trinkgelage nieder. Die ganze Stadt aber geriet in große Aufregung.
Wahnsinn, ja? Hier stellt der Lyriker so einen richtigen Teufel dar. Ein Pogrom wird erdacht. Eine wirklich schlimme Aktion. Haman, das lesen wir, stammt von Agab ab. Ein Agagiter, der Feind der Juden, ein Amalekiter. Im 1. Samuel 15 lesen wir, dass Samuel den Saul anweist, den König von Israel, Amalek auszurotten. Saul tut das nicht und Gott setzt Saul ab. Es beginnt die Geschichte von David. Gott wendet sich damals vom König ab, weil er Amalek nicht ausgerottet hat. Der Grund war der Kampf der Amalekiter gegen Israel. Ich denke, wir erinnern uns an diese Geschichte. Mose sitzt auf dem Berg und hebt die Hand. Und immer dann, wenn er die Hand hebt, gewinnt Josua im Tal. Das waren die Amalekiter. Und danach belegt Gott die Amalekiter noch mit einem Fluch. Sie sollen ausgerottet werden. Mose muss es seinem Nachfolger Josua sogar ins Buch schreiben. Im 5. Mose 25, Vers 17 lesen wir: Vergesst nicht, was die Amalekiter euch angetan haben, als ihr von Ägypten kamt. Als ihr von der beschwerlichen Wanderung müde wart, haben sie euch von hinten angegriffen und alle niedergemetzelt, die erschöpft und zurückgeblieben waren. Sie kümmerten sich nicht um Gott und seine Gebote. wenn ihr das Land in Besitz genommen habt, das der Herr, euer Gott, euch geben wird und euch Ruhe verschaffen hat vor den Feinden ringsum, dann müsst ihr die Amalekiter so gründlich ausrotten, dass von ihnen nichts übrig bleibt. Vergesst das nicht. Ich finde das unheimlich schwierige und klare Worte. Das wollen wir eigentlich gar nicht hören. Wir reden nicht gerne über das oder den oder die Böse. Ja, manchmal denken wir vielleicht sogar, die gibt es gar nicht. Gott denkt da wohl anders, denn er weiß um seine Gegenmacht. Petrus hat das erlebt. Er hat Judas beobachtet. Er hat den eigenen Verrat, seine Verleugnung erlebt. Er war in Golgatha. Und er schreibt im 1. Petrus 5, Vers 8, seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht sich um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Ja, liebe Gemeinde, ich glaube, das ist so. Das Böse gibt es. Es verführt, agiert, setzt sich durch. Wir leben in einer Zwischenzeit, in der Gottes Reich nur angebrochen ist, in dem leider oft mein Wille geschieht und nicht dein Wille. Und es gibt Böses, das nicht so einfach zufällig passiert. Ich habe einen Kollegen, der kommt aus Kroatien, und in einer ruhigen Minute habe ich ihn mal gefragt, wie kann das passieren in Jugoslawien, dieser Krieg? Und er sagt, ich habe es erlebt. Ich habe Nachbarn, die haben 10 Jahre nebeneinander gelebt und länger und haben aufeinander geschossen. Ich habe im WDR in der Redezeit Reinhard Haller gehört. Das ist ein Gerichtsmediziner, der sich Amokläufer, Terroristen, Serienmörder und so weiter anhört und Gutachten darüber schreibt. Er hat über Hass geredet. Ein einziges Gefühl, das wirklich auf beiden Seiten destruktiv ist. Ich bin vom Hass zerfressen. Ich tue was Destruktives, wenn mich der Hass ist, wenn ich wieder Hass mich hat. Nach seinen Erfahrungen gab es bei all diesen Menschen irgendwann einen Moment, wo der Hass sie so sehr in den Griff genommen hat, dass es unumkehrbar war. Und der Lyriker, der uns diese Geschichte von Esther erzählt, der setzt noch einen drauf. Wir haben am Ende gelesen, darauf ließen sich der König und Haman zu einem Trinkgelage nieder. Die beiden verbünden sich. Und hier, ja, so beschreiben wir die Welt. Es gibt die Macht, es gibt das Böse und die Macht lässt sich instrumentalisieren. Wie oft denken wir, was machen die da oben? Passen die da nicht auf? Merken die das gar nicht? Und da soll ich meinen Footprint hinterlassen? Bevor wir die spannende Geschichte in Esther weiterhören, möchte ich ein kleines Experiment mit euch machen. Stellt euch vor, Burg Altena hier in der Nähe, Ritterzeit, und ich erzähle euch eine Geschichte vom Tor an Burg Altena. Am Tor wohnte ein Grieche. Was denkt ihr? Wie geht die Geschichte dann weiter? Klingelt da bei euch was? Oder ich sage, am Tor wohnte ein Äthiopier oder ein Bäcker oder eine Frau aus Übersee. Haben wir da irgendwas, wo wir denken, jawohl, dann geht die Geschichte so weiter? Wenn ich aus Esther das Gleiche lese, ist das bei mir anders. Ich lese aus Esther 2, den Vers 5. Im Palastbezirk von Susa lebte ein Jude namens Mordechai. Ein Jude. Warum horchen wir da auf? Was ist der Unterschied in diesem Szenario, in dieser scheinbar gottlosen Welt, die uns dargestellt wird? Jemand aus Gottes Volk. Einer der Menschen, die Gott als letzte Instanz haben, als Allerhöchsten, als das, worauf sie warten. Und wir erwarten da Wirkung. Wir denken, Mensch, das kommt bestimmt. Hier hinterlässt bestimmt einer Footprint. Ein Footprint in der Geschichte. Ist das vielleicht das Einfallstor Gottes? Kommt er vielleicht hier ins Spiel? Direkt ist er gar nicht da. Steht nicht in der Bibel an der Stelle im Buch Esther. Aber hier durch seinen Menschen, durch einen aus seinem Volk, jemand, der hier für ihn steht. Im Palastbezirk von Susa lebte ein Jude namens Mordechai, ein Sohn Jairs. Er war vom Stamm Benjamin und ein Nachkomme von Shimi und Kish. Mordechai hatte eine Cousine, Hadassah, auch Esther genannt. Sie war außerordentlich schön. Weil sie Vater und Mutter verloren hatte, hatte Mordechai sie als Tochter angenommen. Was war das für einer, der Mordechai? Er kam aus dem Stamm, aus dem auch Saul kam. Man merkt wieder, in Klammern gesprochen, dass der Lyriker hier was spinnt. Saul, Mordechai. Seine Großeltern waren verschleppt worden nach Babylon und nun war er assimiliert im Perserreich. Die Namen Hadassah, Esther, Mordechai sind schwer einzuordnen. Wahrscheinlich kamen sie so ein bisschen aus dem Jüdischen und waren dann ins Persische gebracht. Er war Beamter am Hof von Xerxes. Er hatte sich wohl mit der Lage abgefunden. Die Situation war in Ordnung. Er lebte da, mittendrin in dieser Situation. Ja, vielleicht lasst ihr mich die Geschichte kurz zusammenfassen. Auf dem Fest, was wir am Anfang gehört haben, hat die Königin Vashti sich dem Xerxes widersetzt und er hat sie abgesetzt als Königin. Jetzt braucht er eine neue Königin. Und da hat er so eine Art Jungfrauencasting ausgeschrieben, ein Xerxes-Nebstop-Modell. Und so kommt auch Esther in den Strudel der Geschichte.
Neue Königin gesucht, Esther ist dabei. Als der königliche Erlass bekannt gemacht war und die Mädchen nach Susa in die Obhut von Hegai gebracht wurden, da war unter ihnen auch Esther. Sie wurde in den königlichen Harem gebracht und dem Eunuchen Hegai übergeben. Sie fiel ihm auf und gewann seine Gunst. Er sorgte dafür, dass sofort mit der Pflege ihrer Schönheit begonnen und sie aufs Beste ernährt wurde. Er gab ihr die schönsten Räume im Harem und 7 ausgewählte Dienerinnen aus dem Königspalast. Jedes Mädchen wurde 1 Jahr lang auf die Begegnung mit dem König vorbereitet. 6 Monate dauerte die vorgeschriebene Behandlung mit Myrrhenöl und weitere 6 die mit Balsamöl und anderen Pflegemitteln. Dann konnte das Mädchen zum König gebracht werden. Wenn eine an der Reihe war, vom Frauenhaus in den Königspalast zu gehen, durfte sie sich Kleider und Schmuck für diese Gelegenheit selbst aussuchen. Sie ging am Abend in den Palast und kehrte am nächsten Morgen in den 2. Harem zurück. Dieser war für die Nebenfrauen des Königs bestimmt und stand unter der Aufsicht des königlichen Eunuchen Shaashgas. Eines Tages kam die Reihe auch an Esther. Sie verzichtete darauf, Kleidung und Schmuck selbst auszusuchen und nahm nur, was Hegai ihr empfohlen hatte. Alle, die sie sahen, waren voller Bewunderung. So wurde Esther zum König in den Palast gebracht, im 10. Monat seines 7. Regierungsjahres, dem Monat Tebet. Der König fand an Esther mehr Gefallen als an allen anderen Frauen und sie übertraf in seinen Augen bei weitem die anderen Mädchen. Deshalb setzte er ihr die Krone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Er gab ihr zu Ehren ein großes Festmahl und lud alle führenden Männer seines Reiches dazu ein. Er gewährte den Provinzen seines Reiches einen Steuernachlass und verteilte königliche Geschenke.
Was eine Geschichte. Ich will sie jetzt gar nicht bewerten. Moment. Der Lyriker, der Geschichtenschreiber, bewertet die auch nicht. Da steht ja überhaupt nicht, dass Esther mit vielen jüdischen Gesetzen in Konflikt kommt. Dass sie ein armes, gefangenes Mädchen ist. Da steht kein böses Wort, kein Entsetzen über diese Männerwelt. Allerdings steht da auch nicht, dass es vielleicht recht schön ist, ein halbes Jahr in Myrrhe zu baden und danach im Balsamöl. Keine Wertung, kein Gut, kein Böse, kein Mitleid, kein Jubel, kein Entrüsten. Nichts lese ich hier. Warum? Ich beschäftige mich ja damit und denke, der Lyriker hat es absichtlich so gemacht, absichtlich so geschrieben. Er hätte ja eine Wertung eintragen können. Ansonsten in den meisten Büchern der Bibel lese ich sehr genau von richtig und falsch oder gut und böse. Hier nicht. Warum keine Wertung? Ich erinnere mich persönlich an viele Gespräche mit dem Thema, wie schlecht ist die Situation, was soll ich denn schon machen, was ist das hier für ein Übel, wie geht das hier? Keines dieser Gespräche, jedenfalls kann ich mich nicht daran erinnern, endete mit einem Plan, was zu tun sei. Diese Gespräche hatten alle einen Nutzen von null. Ich möchte nicht verraten, was Esther alles noch bewirkt. Sie ist mutig, sie ist klug, sie fastet, sie wartet auf Gott. Die Geschichte wird noch sehr spannend. Viel Spaß beim Lesen zu Hause, wenn ihr euch das gerne mal machen möchtet. Aber der Startpunkt in dieser Geschichte, den kann man eigentlich zusammenfassen mit: So ist es. So ist die Situation. Ich bewerte gar nicht. Ich sage gar nicht gut und böse. Ich überlege, was will Gott von mir? Was möchte er von dem Juden Mordechai hier an der Stelle? Die Welt in dieser Zwischenzeit, in der Böses und Macht da sind, sind sie. Aber das ist kein Grund zum Verzweifeln. Gordon MacDonald, ein christlicher, charismatischer Leiter, den ich oft am Dünenhof getroffen hat, der hat diese Geschichte mit Hilfe dieser Geschichte seinem 2,5-jährigen Enkel Durchhalten erklärt. Durchhalten. Durchhalten in der Zwischenzeit zwischen Paradies und Himmelszeit. Ich kann auf Gott warten und handeln in jeder Situation, auch wenn sie mir komisch vorkommt. Und vielleicht dann Gottes Footprint setzen. Oft macht er seinen Footprint nicht persönlich oder direkt, sondern er braucht seine Leute. Hier, durch mich setzt ein Zeichen. Dazu mache ich Mut. Am Tor wohnte ein Jude. Das war der Unterschied in dieser Geschichte. In Körne wohnt die FEG. In Wambel wohnt, in Aplabeck wohnt. Das ist der Unterschied. Ich weiß nicht, wie ihr gerne einen Footprint machen möchtet. Vielleicht mit einem Fisch am Auto oder einem Zettel in der Fensterscheibe von Weihnachten im Schuhkarton. Mit offensichtlicher Gesprächsbereitschaft in eurer Nachbarschaft, mit Mitarbeit in der Gemeinde. Was auch immer, Gott nutzt diese Wege. Ich habe den Eindruck, Gott will am liebsten über mich seinen Footprint setzen. Er liebt unsere Fußabdrücke, die wir für ihn hinterlassen. Und ich muss dazu auch nicht schon heilig sein. Gott benutzt uns gerne auch schon ganz am Anfang auf unserem Weg. Wenn ich gucke in der Bibel, wen hat Gott als Bestatter für seinen Sohn ausgewählt? Josef von Arimathäa, jemand, der nur heimlich und nachts über Gott nachgedacht hat, öffentlich. Ansonsten, bis er nicht. Und die Kundschafter, die zum Beispiel von den Israeliten Jericho ausgekundschaft haben, haben bei einer Hure Rahel übernachtet. Rahab hieß sie, übernachtet. Die war bestimmt noch nicht so weit. Sie stand hinter dem Stammbaum von Jesus. Ja, wie komme ich meinem Footprint näher? Und ich merke, es geht am besten, wenn ich Gottes Footprint mache und nicht mich abschrecken lasse. Ich hatte hier, als ich bei Materna gearbeitet habe, in meinem Büro einen islamischen Kollegen. Und der hat aus Gewohnheit jedes Jahr seinen Ramadan gemacht. Wir hatten viele Feiern damals. Viele Leute haben Geburtstag was ausgegeben, Beförderung. Wir gingen zusammen zur Kantine. Einen Monat im Jahr war er nicht dabei und war in aller Munde. Das hat mich bei mir sehr eingeprägt. Ich möchte nicht in aller Munde sein, aber ich möchte, dass Leute über Gott sprechen. Es ist ein Fußabdruck, den ich setze und andere merken ihn. Vielleicht nicht sofort. Ich weiß, dass viele von euch wirklich in dem Leben anderer Fußabdrücke setzen. Auch ich selber habe das von verlebt. Aber manchmal merke ich das erst, dass das das Punkt war, wenn die Leute schon 2, 3 Jahre weg sind. Die erfahren es gar nicht mehr. Und so erfahre ich es auch nicht mehr. Es wird Gegenwind sein, wenn ihr Fußabdrücke setzt. Ich kann euch einen Fußabdruck setzen, zeigen, den ich einmal versucht habe bei meiner letzten Bewerbung, wenn du einfach mal ein Bild weitergehst. Ich habe bei meiner Bewerbung musste ich Fußabdrücke zeigen aus meinem Leben. Das war einer dabei, wo ich über Familie und Glauben setzen wollte. Und es war spannend. In der Familie, ich hatte einen Coach dabei genommen, mein Chef, viele sagten, willst du so ein Bild in deine Bewerbung machen? Also an das passt das denn an dieser Stelle? Es kam ein Gegenwind ohne Ende. Das wird passieren. Übrigens für euch Männer, das Feuer da oben ist der Recall. Viele Grüße an euch. Es war spannend, aber Gott passt immer. Ein Fußabdruck von ihm, du kannst es wieder wegnehmen, ein Fußabdruck von ihm ist an der richtigen Stelle. Er möchte da sein. Manche Spuren sind vielleicht riesig groß, wie der Stern im Norden. Und bestimmt ist der Stadtteil, wo der Stern im Norden steht, diskussionswürdig. Ich könnte da über Gut und Böse, richtig und falsch stundenlang drüber nachdenken. Aber ich kann auch einfach den Kindern helfen und der totalen Offensive eine Plattform bitten zum BVB-Rudel gucken. Unabhängig davon, wie die Situation ist. Ich muss das nicht bewerten. Einfach machen. Mut zu überlegen, den wünsche ich euch, wo euer Fußabdruck sein kann. Sprecht mit Gott, mit eurer Familie, im Gabenseminar, mit Mitarbeitern in der Gemeinde. Jeder kann einen Fußabdruck hinterlassen. Große Füße, kleine Füße, das ist ganz egal. Es bleibt ein Fußabdruck. Und wenn dann jemand sagt, an dem Tor vor meiner Burg, da wohnte der Otto, der Karl, die Luisa, wer auch immer, und die waren ein Auslöser für mich, für eine Geschichte, die Gott mit mir schreiben wollte, dann ist es einfach gut. Amen.